Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Im Kopf des Trainers. Der zweite Teil mit Martin Andermatt. Hallo Martin.
Hallo, freut mich sehr.
Danke, dass du noch dabei bist. Am Ende der letzten Folge haben wir gesprochen über das Kategorisieren von Spielern. Hast du ganz spannend erzählt, welche fünf Kategorien du da immer heraussuchst und versuchst, die Spieler einzuteilen. Heißt, ich als Amateurtrainer, wenn ich ein Gespräch habe mit einem Spieler, den ich haben möchte, sollte ich ihm genau so eine Aufgabe geben, oder? Stell doch mal da vorne den Stuhl hin und dann gucken, wie seine Reaktion ausfällt im Kaffee oder in der Kneipe.
Ja, es wäre sicherlich noch spannend auf seine Reaktion beim ersten Gespräch. Stellen Sie bitte mal den Stuhl dorthin. Das wäre sicherlich eine interessante Sache. Nein, ich möchte aber einfach schon auch noch dazu sagen, dass ich nicht schubladisiere. Würde aber lügen, wenn ich trotzdem nicht ein wenig schubladisieren würde, mit dem Vorteil, die Schublade offen zu halten, weil ich möchte auch die Spiele weiterentwickeln. Und ich glaube eben, dass, was ich vorher gesagt habe, diese Verrückten, die Dreier, die Zehner, die denken ja manchmal auch wie ein Trainer oder eben können dir das ganze Team auseinanderbringen, weil sie eigentlich ja eine verrückte Idee haben. Die sind gerne willkommen, aber immer für etwas und nicht gegen etwas. Und das ist das, was ich sage, schubladisiere indem, dass ich die Schublade ein wenig offen lasse und sie auch springen lassen kann.
Ein anderer Trainer, Marcelo Bielsa, Leeds United, hat er nach 16 Jahren im Jahr 2020 erstmals wieder zurück in die Premier League geführt. Der sagt, weil wir in der ersten Folge auch über Training ja gesprochen haben, ich bin total gegen Wiederholungen. Wiederholungen dienen dazu, sich zu erinnern und Erinnerungen sind hinderlich für die Kreativität. Was sagst du dazu und wie viele Wiederholungen hast du so in deinem Trainingsalltag?
Erstens mal schätze ich Bielsa sehr, weil er ist jemand, der versucht, den Menschen wie auch den Fußball weiterzuentwickeln. Und deshalb hohen Respekt. Ich teile seine Meinung, dass es im Fußball nie die gleiche Situation zweimal gibt. Deshalb gibt es nur ähnliche Situationen. Und ich glaube auch, dass man Übungen, die man wählt, immer wieder nicht 100-mal verändern muss, aber die Schwerpunkte anders setzen kann. Und deshalb bin ich mit ihm da hundertprozentig einig, dass eben auch in der Wahrnehmung, du musst dann immer, du musst dann das erkennen, dann musst du wieder entscheiden und dann musst du es tun. Und dann kommt vielleicht, dieses Mal war es falsch. Wie könnte ich das nächste Mal das verändern? Und das hat vielleicht dann mit der Wiederholung zu tun, dass ich im nächsten Mal diese Wiederholung eigentlich nicht im negativen Sinn mache, sondern ich habe etwas gelernt daraus und da gehe ich hundertprozentig mit ihm einig.
Spieler, die unter ihm gearbeitet haben oder arbeiten mussten, in Anführungsstrichen, das war nämlich sehr anstrengend, haben erzählt, die müssen teilweise meistens fünf bis sechs Stunden am Tag tatsächlich ran. Es sind viele, viele Stunden Taktikunterricht dabei. Er wird El Loco genannt, also der Verrückte. Der sitzt mit dem Laptop auch mal im McDonald's und tüftelt da seine nächsten Pläne aus, während er Fastfoods in sich rein schmeißt. Der ist selten auf dem Trainingsplatz. Die Arbeit lässt er überwiegend seine Assistenten machen. Der ließ Gegner mit Drohnen ausspionieren. Das hat er auch schon mal gemacht. Dann hat er auch mal nach zwei Tagen gekündigt, weil er sagte, ja, die Transferabsprachen wurden nicht eingehalten. Von all den Eigenschaften, die du jetzt gehört hast von El Loco, wie viel El Loco steckt in Martin Andermatt? Was würdest du am ehesten auch machen und was ist aber dann doch ein No-Go für dich?
Also bei McDonald's bin ich nicht so der Freund, nicht weil es nicht gut ist, sondern weil ich weiß, zwischendurch tut es der Seele mal gut, aber im Alter muss man sowieso mehr schauen. Und ja, ich glaube eben auch über längere Zeit auf dieser Leistungsstufe sich bewegen zu können. Da wäre ich jetzt schon mal nicht mit ihm. Ich würde aber mit ihm gerne dort sitzen und mit ihm auch mal am Laptop gewisse Dinge anschauen. Auch ich in meinem Alter bin weit weg von Laptop-Trainer, aber ich weiß, was mir auch helfen kann, was mich weiterbringen kann. Und manchmal sind Bilder eben viel wichtiger als Worte, wenn man das auch schnell anzeigen kann. Dann glaube ich auch, dass man halt in der Planung zurückschauen kann. Was habe ich gemacht und was ist daraus geworden? Und das dann wieder zu adaptieren. Gerade nach 2 Tagen wieder zu gehen, ich glaube, dann hätte ich mich vorher schlecht damit auseinandergesetzt. Das ist auch nicht mein Ding. Mein Ding ist auch, da Lösungen zu suchen und nicht die Probleme in den Vordergrund zu stellen, sondern die Lösungsansätze. Das hat vielleicht auch mit meiner Herkunft zu tun als Lehrer mit 3 E und ohne H. Das hat vielleicht ein wenig damit zu tun. Aber schlussendlich geht es mir auch darum, ich will den Fußball weiterentwickeln. Und manchmal passt man nicht an einen Ort, bin dann aber der, der meistens in aller Ruhe geht und keine Polemik macht, weil von seiner Seite aus hätte man ja immer 100 auch richtige Antworten. Und ich glaube immer, dass es, wie ich das vorher gesagt habe, das Dreieckspiel ist sehr interessant auf dem Platz, weil wenn ich jemanden anspiele, weiß er nicht, wen spielt er an, spielt er den an oder bekomme ich den Ball wieder zurück. Aber im Dreieckspiel der Gespräche kann ich oft über andere sprechen und die können sich nicht wehren, da bin ich nicht ein Freund davon. Deshalb, in dieser Art und Weise bin ich eben auch ein wenig loco.
Aber das schadet ja auch nicht, ein bisschen loco als Trainer zu sein, ja. Oder muss man, glaube ich, schon.
Das glaube ich schon.
Dass man nicht so langweilig wird, kann man auch ruhig mal ein bisschen verrückte Sachen machen, auch im Training oder auch grundsätzlich in der Ansprache. 2 andere Trainerkollegen, mit denen dich was verbindet, Magath und Breitenreiter. Felix Magath hast du beerbt bei Eintracht Frankfurt. Mhm. Kann ich mir vorstellen, ist nicht so leicht, wenn man Nachfolger von Quälix wird, oder? Was war so die größte Herausforderung?
Nein, erstens mal auch, wie gesagt, jeder Mensch hat seine Vorzüge und ich kann nicht sagen, was für ihn gut ist. Für mich kann ich das nur beurteilen. Ich hatte sicherlich eine fitte Mannschaft übernommen, körperlich fit. Ich glaube sicherlich auch, dass da natürlich verschiedene Situationen auch wieder reingespielt haben. Es war ja auch da dann irgendwann ein Umbruch wichtig. Und wie gesagt, mit Felix, wenn ich ihn sehe, tauschen wir uns immer wieder aus, sehr, sehr, sehr nett. Und ich finde, er hat auch extrem viel Großes geleistet. Und deshalb nehme ich eigentlich die guten Dinge raus. Also, dass er eine Ahnung hat, wie Spieler vielleicht eben auch an ihre Grenzen gehen können. Das ist ja immer und oder wollen. Ich glaube, das kann er sicherlich gut rauskitzeln und er will ja eigentlich auch eines, er will Erfolg. Bei André Breitenreiter, den habe ich sicherlich auch kennengelernt in der Zeit, als ich in Hannover war. Und André ist jemand, der sehr freundschaftlich auch das Ganze anpackt, hat auch einen guten Draht zur Mannschaft. Weil er ihnen eigentlich diese Leichtigkeit auch vermitteln will. Ich glaube sicherlich, dass er auch an verschiedenen Orten einiges einstecken musste, gelernt hat. Und schlussendlich ist natürlich auch nicht nur sein eigener Weg. Heute bist du ja mit vielen Beratern umringt und manchmal ist man dann auch nicht mehr sich selber und ich kann ihm eigentlich sagen, dass die Trainings waren für die Spieler sicherlich immer interessant, weil es hat Spaß gemacht. Am Ende haben dann eigentlich eher für diese Aufgabe, die man ihn geholt hat, aufzusteigen, drin zu bleiben. Das war eine tolle Zeit für ihn auch sicherlich. Ein andere wurde auch für ein bestimmtes Ziel geholt, dass man eine gewisse Lockerheit reinbringt, dieses Ziel erreichen will, aufzusteigen, dann auch drin zu bleiben. Und André ist natürlich auch war von einem großen Entourage umgeben, von seinen Beratern und so. Und schlussendlich, glaube ich, hat er eigentlich seinen Job bei Hannover dann so gemacht, dass er dass es eigentlich für ihn auch im richtigen Zeitpunkt gehen konnte, weil er ja, hat jetzt eine interessante Aufgabe beim FC Zürich, das kann ich schon sagen, weil ja, sehr spannend, ja.
Was muss André Breitenreiter denn als Deutscher in der Schweiz unbedingt beachten, wenn er lange beim FC Zürich arbeiten möchte?
Ja, ich bin der Falsche, der da jetzt einfach meinen Kollegen große Ratschläge geben würde. Ich glaube, sicherlich muss er damit sich auseinandersetzen, dass Entwicklung natürlich für einen Verein wie der FC Zürich im Vordergrund steht, auch vielleicht Einbau von jungen Spielern, weil doch die Akademie auch in den letzten 2 Jahren sehr viele Veränderungen auf sich nehmen musste oder wollte. Und dass er natürlich auch, die mediale Presse ist natürlich in Deutschland schon extrem groß und da hat es vielleicht ein wenig ruhiger und es kommt für ihn vielleicht ein wenig sachlicher rüber.
Und als Deutscher in der Schweiz grundsätzlich, worauf muss er sich einstellen? Wie muss er sich anpassen an die Schweizer?
Ja, die Schweizer sind ja eigentlich ruhige Genossen, aber es das heißt nicht, dass sie dann nichts wissen. Sie sind vielleicht im Verkaufen nicht so gut, aber in der Schweiz hast du schon eine hohe Fachkompetenz, was Trainer, Ausbildung, Entwicklung, was Technik, Taktik betrifft, weil das ist ja das, was die Schweizer immer wieder auszeichnet. Und halt, was wir von Deutschland lernten, so eben dieses Zupacken, dieses eine gesunde Portion Selbstbewusstsein zu haben. Ich glaube, dass er überrascht sein wird vielleicht, wie taktisch weit die Schweizer Spieler sind, weil es ist für uns kein Problem, eine Viererkette zu spielen, auch im Jugendbereich, weil das ist seit vielen Jahren ist das bei uns auch diese 4 Phasen. Ich habe den Ball nicht, ich gewinne den Ball und ich verliere den Ball. Das hat man jetzt auch definiert. Also es gab auch vorher nichts anderes, aber man hat es jetzt auch mal definiert. Und dementsprechend sind die Spieler sicherlich technisch-taktisch gut ausgebildet.
Und der Trainer, wie muss ich als Trainer heutzutage sein?
Authentisch.
Wenn ich das nicht bin, oder wie werde ich das?
Ja, da kommt eben auch wieder das dazu. Will ich jemand sein, der ich nicht bin, oder will ich sein, der ich bin und versuche, wenn ich unzufrieden bin, da mich auch weiterzuentwickeln. Und ich glaube, der Fußball bedeutet für mich persönlich, ist ja das eine Lebensschule. Also man lernt manchmal langsamer, manchmal schneller, man gewinnt, man verliert, man sucht Lösungen, man ist nicht alleine im Fußball, sondern man hat eine Mannschaft und die besteht nicht nur aus 11, die besteht aus dem ganzen Kader und dann kommt noch der Staff dazu, also eine große Arbeit und dann kommt noch vielleicht die Vorstellung, was möchte ein Verein, weil es ist ja oft so, der Trainer hat große Vorstellungen, auch wie er spielen möchte, aber dann muss man dann die Realität wieder mal schauen, kann ich das überhaupt, habe ich da eine Vorstellung, geht das von heute auf morgen? Also das sind für mich Gespräche, die sicherlich auch über diese Corona-Zeit vielleicht nochmal intensiver gekommen sind. Brauche ich 30 Mann, 35 Mann Kader? Weil schlussendlich weiß ich, die ersten 11, die sind zufrieden, wenn sie spielen. Dann kommen noch die 7, 8 auf der Bank oder 10. Die sind einigermaßen zufrieden, wenn sie reinkommen. Die große Arbeit ist dann zwischen 20 und 32. Kostet sehr viel Geld, weil die meisten von denen, die brauchen große Betreuung. Du brauchst, meiner Meinung nach, aufzupassen, dass du nicht zu viele verletzte Spieler da hast. Weil irgendwann will man ja auch, ob es dann Pseudoverletzungen oder schwere Verletzungen sind, man ist unzufrieden und man möchte dann auch gepflegt werden. Also das ist für mich immer auch im Amateurbereich eine Kostenfrage, ob man auch eine Organisationsfrage, ob ich dann als Trainer 35 Spieler handeln kann im Amateurbereich, ist die andere Frage.
Woran merkst du denn überhaupt, da sind wir mittendrin bei Kommunikation, Mannschaftsführung, Leadership, woran merkst du an deinen Spielern, an nonverbalen Zeichen, dass sie jetzt schlecht drauf sind?
Also ich habe, darf sagen, dass ich meinen Spielern eigentlich jeden Tag die Hand gegeben habe. Und ich weiß, in Afrika gibt man die Hand und schaut einem nicht in die Augen. Das ist, da muss man das auch wissen. Ich glaube, hier in Deutschland und in der Schweiz, wenn man die Hand gibt, dann spüre ich den Händedruck der Spieler. Ich weiß, wenn jemand das Tor gemacht hat und unter den ersten elf, dann zerdrückt er mir beinahe die Hand. Wenn jemand im Kader war, nicht gespielt hat, guten Morgen Trainer, das sind dann diese kleinen Zeichen, wo man ja dann halt auch wahrnimmt, wenn einem den Menschen interessiert. Dann kann man auch vielleicht dann delegieren und sagen, Co-Trainer, schau mal, oder Physio, was ist genau los, und. Ich glaube, da geht es eben bei mir um höhere Dinge, weil ich möchte ja dann die Spieler, dass sie gesund sind. Und sie sollen ja enttäuscht sein, wenn sie nicht spielen. Also ich möchte auch keiner, der da reinkommt und lacht und Freude hat, weil er nicht gespielt hat, sondern hat ja den Anspruch, dass er dann wieder auch gebraucht wird in einem Team. Und da finde ich schon auch ganz wichtig eben, dass man die Kommunikation, und das ist ein großer Teil. Ich kann mir vorstellen, weshalb Bielsa vielleicht dann nicht auf dem Platz ist, weil er vielleicht viele Gespräche auch eben 6 Stunden mit den Spielern nachher über Taktik spricht. Also das ist schon auch ein wichtiger Faktor. Und meiner Meinung nach der entscheidende, neben der Nonverbalen, also es gibt ja auch Schauspieler, die sehr gut sind, aber schlussendlich, wenn du dann den direkten Kontakt hast und auch mal 2, 3 Fragen stellst, bekommst du sehr viel raus und dann nicht das Gegenteil, was ich jetzt mache, jetzt rede ich ja eigentlich viel, dann gut zuzuhören.
Das ist mein Job in diesem Podcast bei Im Kopf des Trainers, gut zuzuhören und dann an der Stelle weiter zu fragen. Martin, was fällt dir denn grundsätzlich an anderen Menschen als allererstes auf?
Ja, das ist schwierig zu beurteilen. Es gibt so eine Aura. Also wenn ich auch Spiele anschaue, strahlt er etwas aus. Es kann jemand sein, der, ich habe Spiele gehabt, die ich das erste Mal beobachtet habe, da habe ich gedacht, oh, leck mich, da möchte ich kein Stürmer sein, der frisst mich ja beinahe auf. Oder? Einfach so eine gewisse Aura, etwas Spezielles, das fällt mir sicherlich auf. Dann ist sicherlich auch, ja, strahlt er überhaupt etwas aus, interessiert ihn etwas, wenn man mit ihm spricht, oder ja, es ist... Dann kommt es wieder darauf an, lernt man den besser kennen, weiß man, okay, er ist jetzt eher der Zurückgezogene, dann muss ich ihn auch sein lassen. Also ja, meiner Meinung nach ist eben das, was ich auch unglaublich spannend fand, wie Hansi Flick eigentlich die ganze gleiche Mannschaft in eine ganz andere Richtung gebracht hat. Ich glaube auch bei Klopp hat eben dieses Zwischenmenschliche, und wenn ich alle Mannschaften jetzt an, und das neueste oder schnellste Beispiel Italien. Wenn da mir ein Trainer sagt, die müssen einander respektieren und eben ihre Stärken auch ergänzen, dann finde ich, das ist das, was mir eigentlich auch vorschwebt.
Als richtig guter Kommunikator, als Leader macht man aber eben auch mal Fehler. Was würdest du in der Nachbetrachtung sagen, was war vielleicht eine Sache, die du auf gar keinen Fall so hättest handhaben dürfen in deiner Karriere als Trainer oder als Leader grundsätzlich?
Ja, grundsätzlich habe ich ja großes Vertrauen auch in Menschen. Und irgendwo habe ich dann auch festgestellt, dass ich nicht immer mit dem gleichen Staff irgendwo hinging. Also ich habe auch Leute aus dem näheren Umfeld mitgenommen mit einem Ziel, sollte ich mal gehen, und das ist ja als Trainer relativ schnell manchmal, dass ein gewisses Know-how auch beim Verein bleiben kann. Oft ist es aber so, dass natürlich viele auch wenig Lob bekommen, und dann ist ja klar, wenn man dann mal einen Disput hat, dass das dann langsam geschürt wird, jetzt möchte ich nicht mehr, weil ich komme aus meiner Komfortzone plötzlich raus. Ich liebe das eigentlich, ein wenig aus der Komfortzone rauszukommen, um spannend eine Entwicklung zu machen. Was ich nicht mehr machen würde, ist irgend einfach, ich war bei einem Verein und da habe ich so viel gearbeitet, wirklich, aber kam nichts raus, weil ich wusste, auch die Mannschaft war schon richtig aufgebraucht und die haben eine gute Mentalität gehabt, aber die sind keinen Schritt mehr weitergekommen, weil es nicht mehr gepasst, die waren ausgebrannt. So eine Mannschaft zu übernehmen, da müsste man das klare Ziel miteinander definieren und das würde ich sicherlich nicht mehr machen, irgendein Ziel anzunehmen, das nicht realistisch ist.
Und wenn du eine Mannschaft hast, die vielleicht Grüppchenbildung hat, wie kriegst du die wieder auf Kurs als guter Kommunikator, als guter Trainer, dass die wieder als verschworene Einheit wieder agieren kann? Oder ist das in manchen Fällen auch einfach nicht möglich? So wie vielleicht bei deiner Mannschaft, die du gerade angesprochen hast, mhm, bei der man einfach gewisse Ziele nicht erreichen konnte.
Die Erfahrung daraus ist, dass man erstens mal die Mannschaft immer wieder in ihren eigenen Stärken auch begleiten soll. Und manchmal, ja, muss man sich als Trainer auch zurücknehmen. Manchmal bin ich vielleicht auch als Trainer auf der falschen Fährte und versuche etwas über Teambildung zu machen, wo ich sage, vielleicht wäre weniger mehr. Aber das hat ein wenig mit der Erfahrung zu tun. Aber schlussendlich glaube ich, es geht um Ordnung und um Disziplin, dass die Mannschaft weiß, was sie machen kann, um nachher kreativ wirken zu können. Ich habe immer früher gemeint, es braucht nur die Ordnung und die Disziplin. Und es braucht eben die Kreativität, die aus dieser Ordnung und der Disziplin entsteht. Oder? Und das sind Regeln, wie man miteinander umgeht. Ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor. Und da gibt es dann nicht Ja oder Nein, sondern da gibt es nur Ja. So haben wir es abgemacht. Und es ist nicht etwas, was ich selber entscheide, sondern wo gewisse Regeln halt in der Mannschaft auch entschieden werden. Und deshalb finde ich es wichtig, dass man eben, ein Trainer hat auch einen Kapitän, hat auch einen Staff, man hat einen Spielerrat, wo man eben auch mal zuhören muss. Und ich finde das eben, um eine Entwicklung zu machen, braucht es auch Größe, auch mal als Trainer gewisse Fehler einzugestehen.
Ja. Vielleicht auch aus dieser Motivation, um ein besserer Trainer, um ein besserer Leader zu werden, hast du mal ein Management-Führungskräftetraining als Teilnehmer absolviert. Wovon hast du da am meisten profitiert?
Also ich habe einige Kurse gemacht. Momentan bin ich auch am Coach Developer, der die Trainer begleitet. Was ich am meisten gelernt habe, dass man immer wieder auf zwei Dinge, das eine ist der Mensch und das andere ist die Sache. Und dann halt das Sachliche aufarbeitet und dann das Zwischenmenschliche, weil ich musste auch schon einem Spieler sagen, es ist besser, sie gehen. Weil sonst beginne ich, Fehler zu suchen, die eigentlich gar nicht da sind, nur damit ich das begründen kann. Aber das sind für mich dann halt auch Gespräche und das eben in diesen Führungskursen, ich muss auch Verantwortung übernehmen und ich muss entscheiden können. Und das sind sicherlich Punkte, die ich daraus immer wieder mitnehme.
Wie sagt man das denn einem Spieler? Du, ich kann nicht mehr mit dir planen, du musst die Mannschaft oder den Verein verlassen.
Ja, ich finde, dass man das, man hätte ja 100 Gründe. Ich glaube einfach, dass man ehrlich sagt, woran es liegt. Vielleicht sieht man seine Qualitäten nicht. Das heißt ja nicht, dass der andere Trainer vielleicht die Qualitäten rausholen kann. Aber manchmal passt es einfach nicht. Und dann finde ich auch wichtig, dass man das Face-to-Face macht und nicht schnell den Berater anruft oder weil er nicht gerade erreichbar ist, dass man es dann über die Presse erzählt. Ich bin da für Face-to-Face und schlussendlich habe ich auch viele Spiele, die ich heute noch guten Kontakt habe zu ihnen, weil man genau eben diese Dinge auch ihnen ins Gesicht gesagt hat. Es ist nicht so, dass alles immer Sonnenschein ist und mit einigen Spielern hat man sicherlich auch weniger Kontakt, aber es ist nicht so, dass man sich nicht mehr grüßt.
Ja, ja, das stimmt. Ja.
Ich persönlich finde das einfach, wenn ich eine Entscheidung treffe, ja, dann muss ich auch dazu stehen und dann sage ich diese Meinung auch.
Und du machst ja auch Trainer besser. Worauf achtest du ganz konkret im Detail bei den Trainern, die du ausbildest?
Ja, ich sehe mal, ob sie das, was sie machen, ob sie das lieben oder ob sie einen Job haben, aber nur die Arbeit machen, weil sie eine Arbeit suchen und nicht den Job ausüben wollen. Das sieht man sicherlich, ob da Passion dahinter ist, ob man da sich auch gut entwickeln will. Dann sehe ich sicherlich, ob jemand so die Abläufe auch begreift im Fußball. Es geht um Spiel, es geht um Gewinnen, es geht um Verbesserungen. Es geht nicht nur immer die Fehler zu verbessern, sondern auch die Stärken zu stärken. Das sieht man ja auch oft am Wochenende.
Ja, in welchem Verhältnis würdest du das sagen? Was ist dir, ja, wie viel Prozent ist dir Stärken, Stärken wert und Schwächen, Schwächen?
Also ganz sicherlich ist der Anteil Stärken, Stärken höher als Schwächen zu Schwächen. Ganz sicherlich, weil aus der Erfahrung, sei es mit Kindern, sei es mit Erwachsenen spielen, wenn du die Stärken stärkst, hast du auch ein besseres Selbstwertgefühl, dass da so auch die Schwächen verbessert werden. Weil, wie vorher auch gesagt worden ist, du kannst dann nie die gleiche Übung machen, aber du kannst versuchen, Fortschritte in dieser Übung zu machen. Und dann eben auch in der Stärke, wenn jemand trippelt und das gut kann, weshalb soll er dann nicht trippeln? Man muss dann vielleicht den Vorteil aufzählen, dass er, wenn er trippelt, vielleicht 3 auf sich zieht und dann 2 Positionen neben ihm frei sind. Aber ich glaube, das hat eben dann auch damit zu tun, wie man dann seine Mannschaft auch führt. Und das ist manchmal schon erschreckend. Da denke ich immer am Wochenende, wenn ich sehe, wie viele Trainer da reinschreien, ja, was habt ihr dann während dem Training gemacht? Aber so lösungsorientierte Dinge, ja, spiel den Ball schneller ab, das weiß er ja im Nachhinein auch. Aber vielleicht mit ihm mal besprechen, was hättest du besser machen können, damit er das nächste Mal das dann verändert. Ich finde, in diesen Bereichen ist Führung halt für einen Trainer sehr wichtig. Und deshalb nochmal die Aussage, nicht Übungsleiter zu sein, sondern Trainer.
Trainer, wo? Lass uns ein bisschen in die Zukunft schauen. Für ein mögliches nächstes Trainerengagement, was hättest du für Wünsche?
Ja, Wünsche hat man viele. Träume manchmal auch. Also ich habe auch geträumt, dass ich der erste Schweizer Trainer in der Bundesliga bin. Und ich habe das, als ich aufgestanden bin, meiner Frau gesagt, aber war dann auch beim FC Baden. Also ganz, ganz speziell.
Und das hat funktioniert. Ja, wie träumst du jetzt?
Alle Träume kann ich nicht erzählen. Aber sicherlich möchte ich vielleicht auch nochmal eine Mannschaft weiterentwickeln. Das muss eben nicht in der Schweiz sein. Ich gehe lieber irgendwo wieder ins Ausland. Und ja, da bin ich jetzt ein wenig am mich bewerben.
Weil dir was da noch ein bisschen mehr gefällt als zu Hause?
Ja, zu Hause, ich bin natürlich sehr viele Jahre hier gewesen. Irgendwann hat man natürlich auch, der ist so. Man schaut eigentlich immer auf die Vergangenheit und nicht auf die Gegenwart. Und da ist manchmal auch besser, wenn man sich ein wenig löst. Und deshalb kann ich mir auch vorstellen, dass einige Trainer, die jetzt in der Schweiz auch aus Deutschland trainieren, dass da vielleicht ihnen auch gut tut, mal wegzugehen aus dem, aus der Komfortzone, sag ich mal.
Dann wag uns zum Schluss noch einen kleinen, noch weiteren Ausblick. Du bist ein weitgereister Mann, bist viel rumgekommen, viele Jobs in mehreren Ländern schon gehabt. Deshalb würde mich da auf diese Abschlussfrage deine Blickweise interessieren. Was glaubst du, wie sieht die Welt in 50 Jahren aus?
Ja, das ist. Ich glaube, dass die Technologie eine große Rolle spielen wird. Also wenn ich jetzt den Fußball anschaue, man wird sicherlich versuchen, Maschinen zu entwickeln, die schneller und besser Fußball spielen können, wie der Mensch. Ich glaube aber eben, dass das Gefühl und ja, ich sage mal, die taktische Schlauheit, das wird den Maschinen eigentlich noch voraus sein. Und deshalb mache ich mir eigentlich immer wieder große Gedanken, wie kann man Spielintelligenz entwickeln, so dass man eigentlich dann, ja, die Maschinen immer noch hinter sich lässt. Also da hoffe ich schon noch, dass wir uns auf dem Spielfeld freuen. Und ich hoffe eben auch, was das Schöne ist im Fußball, da geht es wieder normalerweise um Hautfarbe, Religion, Herkunft und so fort. Und das ist das, was mich eigentlich immer wieder geprägt hat. Auf dem Fußballfeld überlegst du nicht, und ich war an vielen Orten der Welt, da überlegst du nicht, ob der jetzt weiße Haare hat, gelbe Haare, sondern spielt er mir den Ball, spielt er mir nicht, und. Das sind das Spiel, das dann wieder im Zentrum ist. Und das hoffe ich auch, dass wir vermehrt wieder mehr spielen lernen, vor allem im Fußball, mehr Spiele im Training, dass wir nicht nur die ganze Zeit üben, üben und das Spielen vergessen, sondern dass wir spielen, üben und wieder spielen. Das sind so wichtige Faktoren, die ich glaube, dass die Spielintelligenz dann auch wieder weitergeht.
Genau, das wäre jetzt dann die Abschlussfrage. Wenn du die Spielintelligenz ansprichst, wie kann man die denn trainieren?
Die kann man trainieren, indem dass man schon früh an der Basis mit kleinen Spielformen beginnt. Also vielleicht erinnert man sich selber ja auch. Zu Beginn war es so, der den Ball gehabt hat, war Kapitän, dann kam der zweite dazu, der dritte, dann hat man die Mannschaften ein wenig nivellisiert, hat gesagt, okay, ihr zwei spielt gegen mich, dann kam der dritte, vierte dazu. Und so dieses Spiel entwickeln mit kleinen Formen, 3 gegen 3, 4 gegen 4, 2 gegen 2, Überzahl, Unterzahl. Ich glaube, das ist sicherlich, so kann man Spielintelligenz entwickeln. Und vor allem, wenn ich 9 gegen 9 oder 11 gegen 11 spiele im Jugendbereich, dann haben die Guten haben mehr Ballkontakte, und die vielleicht auch gut wären, bekommen gar keine, weil der 2 Jahre Ältere spielt mit dem 2 Jahre Jüngeren, und dann kann man nur von der Voraussetzung ausgehen, der 7-Jährige bekommt ganz sicherlich nicht so oft die Kugel wie der 9-Jährige, oder der gibt sie gar nicht ab. Also, ich glaube, diese Spiele, eben Spiele wieder machen, beginnt bei mir auch schon ein wenig im Kindergarten. Da muss man ja auch schon für den Hochschulabschluss lernen, das Einmaleins. Aber man lernt eigentlich nicht, wie man miteinander umgeht. Und da mache ich, da glaube ich, ist immer noch ein wichtiger Faktor. Und deshalb ist das Fußballspiel so faszinierend. Man ist in einer Gruppe, man kann mal einen schlechten Tag haben. Die Mannschaft holt dich raus. Beim Einzelsportler kein Resultat, bist du weg. Und deshalb im Spielen miteinander. Und das finde ich schon ein wichtiger Faktor.
Besser könnte man einen Podcast nicht abschließen. Spielen miteinander. Geht raus und spielt Fußball und lauft und nicht nur üben, sondern spielen.
Super, ja.
Dann ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Martin Andermatt, dass wir dir in den rund 70 Minuten in den Kopf des Trainers schauen durften. War sehr spannend, war wirklich schön, einen Blick direkt in deinen Kopf, in deine Gedanken zu bekommen. Herzlichen Dank, dass du dabei warst. Alles Gute für mögliche weitere Trainerengagements. Dankeschön und hoffentlich bis bald. Alles Gute.
Herzlichen Dank auch für das angenehme Gespräch. Danke.
Danke. Tschüss.